Religion und politische Parteien.
Schauen wir einmal, welche Bereiche geistigen Territoriums es noch gibt. Wer bestimmt über unser geistiges Territorium? Wo ist die Grenze? Wir sprechen übrigens auch von geistigem Eigentum, das wir schützen und das auch rechtlich Relevanz hat. Machen wir wieder einen Sprung zurück in die Geschichte der Menschheit. Früher wie heute entsteht die Kultur einer Gruppe von Menschen durch Lebensverhältnisse, Ernährungsgewohnheiten, Lebensart, Sitten, Gebräuche, Rituale und Glaube. Die Art des Zusammenlebens definiert die Werte und Spielregeln, die typisch sind für diese Kultur und sie von anderen Kulturen abgrenzt. Fest definiert sind dabei stets die höchsten Gebote, die direkt von den Göttern kommen. Mit Göttern kann man nicht diskutieren. Daher haben sie menschliche Stellvertreter, die im Namen der Götter sprechen und über Gut oder Böse entscheiden. Es entwickeln sich Religionen. Eine Religion bestimmt das geistige Leben ihrer Anhänger. Was darf man denken? Was darf man nicht denken? Alles, was die Mission der Religion gefährden kann, wird einfach zum Tabu erklärt. So wurden und werden noch heute Verbote aufgestellt. Und so wurden Tabugrenzen überschritten und Übertretungen bestraft. Zu bedenken ist, dass viele Tabuzonen, die im Laufe der Zeit entstanden sind, zum Wohl und zum Schutz der gesamten Gruppe oder der Gesellschaft geschaffen wurden. Zum Beispiel wurde Inzucht zu einem Tabu, um den gesunden Fortbestand der Gesellschaft zu sichern und Erbkrankheiten zu vermeiden. Es gab auch eine Zeit, in der sich die Herrschenden zum eigenen Schutz für unangreifbar erklärten. Sie definierten sich selbst und ihre Macht gegenüber dem Volk als Tabuzone. Man durfte sie und ihren Besitz nicht berühren. Die Oberschicht war gottgleich unantastbar. Damit wurde auch der Besitz der herrschenden Familie geschützt. Eine klare territoriale Grenze war gezogen. Die herrschenden Familien und/oder die Priesterschaften der Weltreligionen haben nicht nur die geistige Welt beherrscht, sondern auch die weltliche Macht innegehabt. Sie waren politisch sehr einflussreich und gaben den Ton an. Ein Kampf zwischen den Oberhäuptern einer Religion und den Oberhäuptern einflussreicher Familien um die politische Macht war damit vorprogrammiert. Wer sollte regieren? Der Priester oder der König? Der Priester salbte den König. Hatte er damit schon die Macht in Händen? Der Kampf um die geistigen Territorien reichte weit. Da waren jene, die im Geiste offen waren, etwa Wissenschaftler, die ihre Thesen vertraten und sie gegenüber der Kirche und damit in Zeiten der klerikalen Macht auch gegen den Staat verteidigten. Dies galt als Ketzerei, und die Gelehrten wurden zu Feinden erklärt. Ein gutes Beispiel ist Galileo Galilei. Er verteidigte bekanntermaßen die Auffassung Johannes Keplers von der Erde als eine sich um die Sonne drehende Kugel. Leider lebte Galilei in der falschen Zeit, denn was heute als wissenschaftlich bewiesen gilt, war damals nicht anerkannt. Die Erde galt als flach. Man glaubte, sie sei eine Scheibe. Um sein Leben zu retten, musste der Universalgelehrte Galilei vor einem Tribunal zugeben, dass die Erde eine Scheibe sei. Der von ihm anschließend geflüsterte Satz »Und sie dreht sich doch« ist Legende. Wir wissen, dass viele moderne wissenschaftliche Gedanken zunächst blockiert wurden, weil sie eine Gefahr für das geistige Territorium einer religiösen Glaubensgemeinschaft waren. Da gab es ganz klare Grenzen, bis hierhin und nicht weiter. Wer es wagte, den Glaubenssätzen zu widersprechen, wurde verurteilt. Es gab im Abendland einen langen Kampf zwischen Wissenschaft und Religion. Die Wissenschaft versuchte, die Grenzen der Überlieferung zu sprengen. Mit ihrer geistigen Offenheit wollte sie keine Begrenzung zulassen, denn nur mit geistiger Offenheit gibt es eine Entwicklung. Die Religion wollte an den Traditionen festhalten. Bücher und Hexenverbrennungen, keine sehr ruhmreiche Episode unserer Geschichte, zeugen von diesem Kampf der Frei- und Querdenker, die über die Grenzen eines Territoriums hinausgehen wollten. Die Erweiterung des geistigen Territoriums wurde als Bedrohung angesehen. Auch heute können wir diese Abwehrhaltung gegen wissenschaftliche Erkenntnisse noch in manchen Religionsgemeinschaften beobachten. Anders als physisches Territorium ist geistiges Territorium nicht so leicht zu erobern. Wir haben das am Beispiel Galilei gesehen. Die Erweiterung von Landesgrenzen durch Eroberungen gibt einer Gruppe mehr Raum, mehr Stärke und Macht. Die geistige Welt wird damit aber nicht automatisch miterobert. Solange die besiegte Gruppe ihre geistigen Inhalte, ihre Werte, Sitten und Rituale beibehält, werden sich deren Mitglieder nicht in das neue geistige Territorium der Eroberer integrieren. Sie bleiben Fremdkörper. Sie verhalten sich vielleicht zunächst still und zurückhaltend, aber sie lauern auf eine Chance, ihren Glauben, von dem sie noch immer überzeugt sind, durchzusetzen. Es bleibt also ein territoriales Gebiet bestehen, das durch Werte, Sitten und Rituale immer wieder markiert wird. Der Glaube an die Legitimität dieses unsichtbaren Gebiets, der Glaube schlechthin also, wird so zu einer gefährlichen, bedrohlichen Kraft, mit der Gebiete zurückerobert werden sollen. Weil diese Bedrohung vom Sieger erkannt wird, folgt auf die Eroberung des physischen Territoriums daher meist eine gewaltsame Unterdrückung der besiegten Gruppe. Die heiligen Stätten der besiegten Volksgruppe oder des besiegten Volkes werden zerstört. Auf den Ruinen von Tempeln, Synagogen, Moscheen oder Kirchen wurden und werden noch heute neue Kraftsymbole der Religion des Siegers errichtet. Die physische Zerstörung allein reichte nicht aus, halbe Sachen waren nicht gefragt. Die geistige Eroberung folgte auf dem Fuß. Anstelle der Soldaten übernahmen dann Priester und Missionare das Kommando und vergrößerten ihr geistiges Territorium. Je mehr Gläubige auf ihrer Seite standen, desto stärker war die Front gegen Andersgläubige. Wie wir schon aus vielen Asterix-Geschichten wissen, führt es zu Konflikten, wenn sich eine kleine Gruppe innerhalb einer größeren Gruppe deren Regeln und Glauben widersetzt. Auch in Gallien gab es ein kleines Dorf Andersdenkender, die sich nicht unterwerfen wollten. Die Bestimmung des Alltags durch eine Religion ist ein tiefer Eingriff in das geistige Territorium jedes einzelnen Menschen. Im Regelfall wachsen wir von Geburt an in einer Religionsgemeinschaft auf. Wir nehmen, zumindest in unserer Kindheit und Jugend, an den von der Familie oder von Menschen im nahen Umfeld als selbstverständlich vorgelebten Riten teil und übernehmen die damit verbundenen Werte und Moralvorstellungen. Wir wachsen damit auf und das Vorgelebte wird Teil unserer Welt, Teil unseres Denkens. Mit der Zeit kommt es uns so vor, als seien es unsere eigenen Gedanken und nicht die von unserer unmittelbaren Umgebung übernommenen. Werden wir gezwungen, eine neue Religion anzunehmen, etwa weil unser Territorium erobert wird, kann uns das im Innersten zutiefst erschüttern. Unsere Weltanschauung wird angegriffen, Lebensart, Moral und Sitten verändern sich plötzlich durch die neue Religion. Was in der einen Glaubensgemeinschaft als sittsam galt, moralisch legitimiert war, wird plötzlich als unsittlich, als unmoralisch betrachtet. Dazu gibt es viele Beispiele aus der Geschichte, aber wir beobachten dieses Geschehen auch heute noch. Eines möchte ich herausgreifen: die westliche Moralvorstellung zum Thema Nacktheit. In vielen klimatisch gemäßigten Zonen Afrikas, in Südindien sowie in anderen warmen Flecken der Erde, wo noch Naturvölker leben, ist es teilweise noch heute Usus, dass Frauen und Männer ihren Oberkörper in der Öffentlichkeit unbedeckt lassen. In vielen eroberten Gebieten in Ländern der Erde haben Eroberer ihre religiösen Moralgesetze verkündet und diese Nacktheit verboten. Heute gibt es in diesen Ländern zum Teil wieder entblößte Körper in der Öffentlichkeit, als Touristenattraktion. Eingeborene stehen halbnackt vor ihren Hütten, bereit sich fotografieren zu lassen, oder sie führen für die Touristen spärlich bekleidet traditionelle Tänze auf. Kaum sind die Urlauber wieder weg, ziehen sich die Schauspieler an und gehen ihren Alltagsbeschäftigungen nach. Ihre ursprünglichen Sitten und Traditionen sind dahin. Ein kleines Erlebnis möchte ich in diesem Zusammenhang mit Ihnen teilen. In den 70er Jahren habe ich eine Gruppe vollbekleideter Afrikaner beobachtet, die mit großen Augen eingeborene Norddeutsche bestaunten, die nackt auf einem FKK-Strand an der Nordsee lagen. Tja, die Geschichte holt uns immer wieder ein. Recht und Gerechtigkeit sind oft zwei verschiedene Dinge. Das Recht ist in Gesetzen und Verordnungen festgelegt. Die Rechtsprechung orientiert sich am Gesetzeswortlaut, den sie interpretiert, und spricht danach Recht. Ist das immer gerecht? Aus unserer persönlichen Sicht werden wir Nein sagen. Wir haben ja schon gehört, dass Recht nicht immer als subjektiv gerecht empfunden wird. Gerechtigkeit ist etwas Emotionales und sehr individuell, je nachdem, welche Werte wir in unserem Territorium mitbekommen haben. Es kann passieren, dass wir in einem Fall konträr zur Rechtsprechung empfinden. Das ist dann ein harter Kampf zwischen dem, was wir als gerecht empfinden, und dem, was das Gesetz nach Interpretation des Richters vorgibt. Mit dem Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, bleiben wir dann oft im Regen stehen. Die Gesetze, Richtlinien, Werte und Sitten, die eine Gruppe als legitim ansieht und für sich als Gruppenregeln definiert hat, spiegeln ihre Weltanschauung wider und zeigen ihre geistige Einstellung. Neben den Gesetzen eines Staates oder einer Gemeinschaft gibt es noch andere Regeln, die die Lebensart und das Zusammenleben einer Gruppe bestimmen können. Gruppen, die einer bestimmten Religion anhängen, nehmen auch heute noch Einfluss auf die Gesellschaft. Jede Religionsgemeinschaft glaubt, dass ihre Weltanschauung die einzig richtige ist. Es werden Grenzen festgelegt, die klar darlegen, was erlaubt ist und was nicht. Jeden Eindringling, der versucht, den Glauben an diese Religion zu verletzen, empfindet die Gruppe als Feind. Deshalb wird oft der Ungläubige, der sich gar keiner Religion anschließt, als Feind bezeichnet. Er steht außerhalb des geistigen Territoriums und stellt damit die Rechtmäßigkeit der Religion in Frage. Mit dem Voranschreiten der Wissenschaft wurden Religionen mehr und mehr in Frage gestellt. Andere soziale Konzepte oder Weltanschauungen sind entstanden und versuchen, den Platz der Religionen einzunehmen. In manchen kommunistischen Regimen wurden Religionen mit der Erklärung, sie seien Sand im Auge des Proletariats, verboten. Machen wir nun einen Schritt von der Religion weg hin zur Politik. Die Welt ist geprägt von verschiedenen politischen Ideologien. Neue Ideen setzen sich nach wie vor durch politische Revolutionen oder Paradigmenwechsel durch. Das muss nicht immer ein Krieg oder ein Putsch sein. Das kann auch geschehen, wenn die Opposition durch demokratische Wahlen die Regierung übernimmt. Auch Politiker versuchen, ihr geistiges Territorium zu verteidigen und zu erweitern. Demokraten gegenüber Monarchen oder Diktatoren oder umgekehrt. Diktatoren ersetzen demokratische Systeme durch totalitäre. Es sind immer geistige Territorien, um die hier gegeneinander gekämpft wird. Eine politische Partei vertritt ihre individuelle Ideologie, legt Spielregeln und Grenzen fest, denen wir in unserem Gehirn, wie bereits erläutert, eine Gestalt geben. Solange wir das territoriale Gedankengut unserer Partei für richtig und gut halten, werden wir es gegenüber anderen Parteien verteidigen. Passt es für uns nicht mehr, werden wir uns einer anderen Partei anschließen oder der Politik den Rücken zukehren. Alle Konflikte, egal ob politische oder religiöse, basieren auf dem Urprinzip, dem inneren Impuls, territoriale Grenzen zu schützen.